Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte auch die, die online zugeschaltet sind, ganz, ganz herzlich begrüßen, die uns jetzt zuschauen. Ja, nachdem wir gestern von Kai gehört haben, was wir alles in Christus geschenkt bekommen haben, die, die wir an ihn gläubig geworden sind, was wir alles in ihm haben, so soll es heute selbst um ihn gehen, um seine Person, um sein Wesen. Und den Text, den wir gemeinsam lesen wollen, ja, der kündigt den Christus, den Messias an. Und ich denke, wir als bibelgläubige Christen haben das große Vorrecht, zu jeder Zeit, aber besonders zu dieser Zeit, von ihm zu sprechen und den Herrn Jesus Christus aus der Schrift heraus zu verkünden. Und ich möchte dafür einen Vers lesen aus Jesaja. Jesaja, Kapitel 9, den Vers 5. Dort heißt es: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Lasst uns darüber noch kurz beten. Es ist ein so großes Vorrecht, Herr Jesus Christus, dich zu verkündigen, dich, ja, wirklich hier verkündigen zu dürfen. Und ich bitte dich, dass du die Botschaft segnest, dass du uns hilfst, ja, dein Wesen zu erklären und zu begreifen. Amen. Dieser Vers wurde von Händel wunderbar vertont, wenn es euch was sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein ganz wunderbares Lied. Ja, ein Kind ist uns geboren. Der Vers spricht von dem im Judentum erwarteten Messias, zu Griechisch dem Christus. Neben anderen Textstellen, die ihn im Alten Testament beschreiben, wie er sein wird. Beispielsweise haben wir dazu 5. Mose 18, da wo Mose sagt, einen Propheten wie mich würde der Herr erwecken. Da sehen wir, dass der Herr Jesus auch ein Prophet sein soll. Aber da hören wir davon, was er für ein Amt ausüben wird, welches Amt in ihm verkörpert wird. Und auch andere Stellen sprechen von ihm als König. Aber an dieser Stelle geht es, gerade die Punkte, die ich heute ansprechen möchte, nicht um die Ämter und die Rollen, die der Herr Jesus Christus ausführen wird, sondern um sein Wesen. Die vier Evangelien haben viele Gemeinsamkeiten, aber doch setzen die vier Evangelien unterschiedliche Schwerpunkte. In Matthäus haben wir schwerpunktmäßig den verheißenen König, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen, der König, der auf dem Thron Davids sitzen sollte. Das merkt man an dem Wort, was überaus oft vorkommt, erfüllt. In Markus haben wir den Knecht Gottes. Da denken wir beispielsweise auch an die Gottesknecht-Gedichte, die wir auch in Jesaja haben, beispielsweise Jesaja 42, Jesaja 49. Diese beiden, Matthäus und Markus, haben vor allen Dingen eins gemeinsam, dass sie die Ämter, die Rollen, die der Herr Jesus Christus ausüben wird, schwerpunktmäßig beleuchten, neben all den Gemeinsamkeiten, die sie mit allen gemeinsam haben. Aber die letzten beiden, Lukas und Johannes, setzen einen anderen Schwerpunkt. Lukas stellt den Herrn Jesus Christus als vollkommenen Menschen dar, als wirklich der, der von Daniel genannt wurde, der Sohn des Menschen. Er war der Mensch ohne Sünde, ohne einen einzigen Makel, der Vollkommene. Und der Text hier sagt es uns auch, ein Kind ist uns geboren. Ein Kind, das nach seiner Geburt in eine Futterkrippe gelegt worden ist, wie wir auch gehört haben. Ein Kind, der Text wird sogar noch genauer, ein männlicher Nachkomme, ein Sohn. Und zwei Kapitel vorher, in Kapitel 7, lesen wir auch von einem solchen Sohn. Dort spricht der Herr: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Wie Andy heute im Gebet gesagt hat, der Name bedeutet Gott mit uns. Dieser Text verrät uns, neben dem Jesaja, dass er ein Kind sein sollte, ein Sohn, also ein menschlicher Nachkomme, nur ein wahrhafter Mensch, haben wir hier eindeutig die Aussage, von wem er denn geboren wird. Von einer Jungfrau. Und hier würden viele Theologen unserer Zeit leider lautstark protestieren. Sie wären dagegen Protestanten, aber leider gegen die biblische Wahrheit. Und ich hoffe, dass wir zu denen gehören, die laut protestieren, wenn solche Dinge in Frage gestellt werden, wenn solche Dinge verlästert werden und lächerlich gemacht werden. Und damit wir an unseren Gemeindeältesten denken, zitiere ich seine Worte: Ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Vielmehr werden die Menschen sich eines Tages, wenn sie davon nicht umkehren, darüber zu spotten, sich nicht entschuldigen können. Weil wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, so wie es geschrieben steht, und es ist eindeutig, dann hast du Schuld. Dann bist du schuldig, insofern du durch Gottes Gnade nicht davon umkehrst. Und schon im ersten Buch Mose, nach dem Sündenfall, finden wir einen Hinweis auf die Jungfrauengeburt, einen kleinen Hinweis. Nachdem der Mensch gesündigt hat, spricht Gott zur Schlange. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 heißt es, da sagt Gott zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nach dem Sündenfall gibt Gott hier schon einen Hinweis darauf, wie er eines Tages das Problem, das durch diesen Sündenfall entstanden ist, lösen wird. Das sagt er nicht in Bezug auf Adam, dass ein Nachkomme Adams der Schlange den Kopf zertreten wird, sondern er bezieht es auf die Frau. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Messias ohne das Mitwirken eines Mannes entstehen soll. In der Hinsicht, dass der Mensch Jesus Christus ohne das Mitwirken eines Mannes entstehen soll. Und das ist recht außergewöhnlich, weil die Bibel redet normalerweise, wenn es um Nachkommen und Geschlechtsregister geht, vom Mann. Beispielsweise, wenn wir denn zwei Kapitel weiterlesen, 1. Mose 5, da lesen wir ausschließlich von Männern. Der Nachkomme, er erzeugte den und den und er starb dann und dann geht es immer so weiter. Es geht über die männliche Linie, aber hier ist die Frau gemeint. Der Herr Jesus Christus war ohne Sünde. Er war nicht dem Erbe Adams unterworfen, weil ein Mann bei seiner Zeugung als Mensch nicht beteiligt war. Es musste so sein. Der erste Adam wurde von Gott aus dem Staub gebildet. Und auch der zweite Adam, der Herr Jesus Christus, wurde ohne das Mitwirken eines Mannes vom Heiligen Geist gezeugt. Und da können wir dazu passend Matthäus 1 lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Dort lesen wir die Erfüllung der Prophezeiung, die wir in Jesaja gerade gehört haben. Da heißt es: Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht öffentlicher Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josefs, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Später im Text, den werden wir nachher auch noch fertig lesen, sagt der Text eindeutig, bezieht sich auf die Prophezeiung, die wir in Jesaja 7 gehört haben und auf deren Erfüllung. Aber Josef war natürlich auch verunsichert. Wer wäre das natürlich nicht in der Hinsicht? Aber dann bezeugt ihm ein Engel, dass das Kind vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Die Jungfrau wird schwanger und er glaubt dem Zeugnis und nimmt Maria zu sich. Wir können hier zusammenfassen, ein Kind, das bedeutet ein Mensch, ein Sohn von einer Jungfrau geboren, vom Heiligen Geist bezeugt. Der Titel, den der Prophet, wie ich es gesagt habe, Daniel, für den Messias in Daniel 7 verwendet, der Sohn des Menschen, deutet darauf hin, auf seine hundertprozentige menschliche Natur. Ein zweiter Punkt, der Name. Und man wird seinen Namen nennen, in Jesaja 9. Es geht um den Namen dieses Kindes, des Messias. Der genaue Name, wie der Herr Jesus Christus dann später, also Jesus, wie er dann explizit genannt wird, wird im Alten Testament nicht erwähnt. Aber das entspricht genau dem Plan, den Gott dafür vorgesehen hat. Und wenn man in Freude als Ehepaar ein Kind erwartet und sich dann natürlich auch im Laufe der Schwangerschaft mit der Namensgebung beschäftigt und man dann einen Namen gefunden hat, dann fragt man sich, ja, sagen wir das jetzt bereits oder behalten wir es erst noch, bis das Kind geboren ist? Und da entscheidet sich dann jeder unterschiedlich. Aber es gibt dann einige, die fragen, wollt ihr uns den Namen schon verraten? Und auch hier im Alten Testament gibt es Personen, die eine Person, die unmittelbar an dieser Sache beteiligt sind, nach dem Namen fragen, nach seinem Namen. Als Jakob mit einem Mann gerungen hat, in 1. Mose 32, dieser dann sein Hüftgelenk verrenkt hatte und Jakob sich trotzdem an dessen klammerte, um seinen Segen zu bekommen. Dieser gibt ihm dann den Namen Israel. Und das, ich habe geguckt mit einer Suchfunktion, das ist das erste Mal, dass das Wort Israel vorkommt in der Bibel, in 1. Mose 32. Er ist der Namensgeber von Israel. Er gibt Jakob den Namen, aber Jakob würde auch gerne seinen Namen wissen. Sag mir doch deinen Namen. Aber er bekommt keine Antwort. Wer ist diese Person, die er nach dem Namen fragt? Die Schrift beantwortet es uns. Es ist der sogenannte Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn mit bestimmtem Artikel. Von ihm redet Jakob denn in 1. Mose 48 in den Versen 15 bis 16. Da blickt er zurück. Und da heißt es, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat, aus allem Bösen, der segne die Knaben. Der Engel, der Gesandte, hat ihn erlöst. Und auch in Hosea finden wir dazu ein Zeugnis. In Hosea 12, in den Versen 4 bis 6, heißt es über Jakob, schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. Der Text sagt, er kämpfte mit dem Engel. Und dieser Engel des Herrn wurde auch von einer anderen Person nach seinem Namen gefragt. nämlich von Manoach, dem Vater von Simson. Und da heißt es dazu in Richter 13, in den Versen 17 bis 18, Richter 13, die Verse 17 bis 18, und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Genau die gleiche Antwort fast, wie er Jakob gegeben hat: Warum fragst du nach meinem Namen? Aber noch mit einem Hinweis: Er ist ja wunderbar. Jetzt machen wir die Brücke wieder zurück zu unserem Text heute, Jesaja 9, Vers 5. Man wird seinen Namen nennen wunderbarer. Die Brücke, das Adjektiv, was wir hier im Richter 13 haben, dazu haben wir denn in Jesaja 9 das Substantiv. Es ist ein wunderbarer Name, ein wunderbarer Name. Aber Gott hat sich entschieden, diesen Namen erst von Mutterschoß an bekannt zu machen. Davon lesen wir in Jesaja 49 im Vers 1, eins der sogenannten Gottesknecht-Gedichte, wo der Knecht des Herrn, der Messias, spricht. In Jesaja 49, Vers 1 heißt es: Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Von Mutterleib an. Und das erfüllt sich in dem Text, den wir gerade aus Matthäus 1 gelesen haben. In Matthäus 1, da lesen wir jetzt weiter ab Vers 21. Da heißt es, da sagt der Engel zu Josef: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Genau. Der Name des Messias ist Jesus. Das bedeutet, Gott ist Rettung. Beziehungsweise ganz genau, Yahweh ist Rettung. Und auch hier lesen wir, dass die Jungfrauengeburt sich an dieser Stelle explizit erfüllt hat. Das ist der genaue Name, Jesus. Die anderen Namen, die wir gelesen haben, wunderbarer und dergleichen, oder auch Immanuel, die zeigen uns die Bedeutung, was der Herr Jesus Christus sein wird, von seinem Wesen her, von seinen Rollen, die er ausführen wird, von seinem Sein, von seiner Wesensart, von seiner Funktion und auch wunderbarer, von seiner Schönheit, von seiner Vollkommenheit. Aber Gott mit uns, Immanuel, gibt uns einen neuen Hinweis. Und auch der genaue Name Jesus, Gott ist Rettung, lässt uns an einen weiteren Namen denken, den wir in Jesaja 9, Vers 5 lesen. Er wird genannt werden der starke Gott. Neben dem, dass der Messias ein Mensch sein sollte, sollte er auch Gott von Ewigkeit sein. In Matthäus 1, was wir gerade gelesen haben, heißt es, dass er sein Volk retten wird von ihren Sünden. Aber Jesaja 43, Vers 11, dort spricht der Herr: Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Der Retter muss Yahweh selbst sein. Diese Aussage und die Namen zeigen, dass der Messias Gott selbst ist, und zwar der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und es gibt einen Schreiber im Alten Testament, der nach dem Namen des Sohnes Gottes fragt. In Sprüche 30, Vers 4, die Agur niedergeschrieben hat, schreibt er, da fragt er, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erden auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Die Beschreibung lassen schließen, dass es um Gott geht. Auf keinen anderen passt diese Beschreibung. Was ist sein Name? Der liebe Bruder Benedikt Peters schreibt passend in seinem Kommentar zu den Sprüchen zu dieser Frage. Die Frage, was ist sein Name, bedeutet gleichzeitig, was ist der Name seines Sohnes? Und wenn wir weiterlesen, Sprüche 30 im Vers 9, dann hören wir den Namen, um den es geht, auch um Yahweh, um Gott selbst. Auch der Engel des Herrn, der mit Jakob gerungen hat und mit Manoah gesprochen hat, sagte im Traum zu Jakob im 1. Mose 31, Vers 11, da gibt Jakob zu Zeugnis, was der Engel Gottes, heißt es in der Stelle, im Traum zu ihm gesprochen hat. 1. Mose 31, Vers 11. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bet-El, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Der Engel des Herrn, der Engel Gottes sagt, dass er Gott ist. Und er gibt zu Zeugnis, dass Jakob ihm ein Gelübde in Bet-El abgelegt hat. Und wenn wir dann, das könnt ihr für euch gerne selber machen, in 1. Mose 28 davon lesen, wo er das Gelübde abgelegt hat, dann lesen wir, dass er Yahweh ein Gelübde abgelegt hat. Und auch Jakob, nachdem er im 1. Mose 32 mit dem Engel gerungen hat, gibt zu verstehen, er sagt, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Engel des Herrn, der seinen Namen nicht verraten wollte, ist Gott selbst, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, von dem Agur in Sprüche 30 spricht, in göttlicher Gestalt, bevor er Mensch geworden ist. Sohn Gottes bedeutet keinesfalls, dass der Vater ihn irgendwann erschaffen hätte. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Die sagen ja, Jesus ist schon göttlich, aber er hat einen Anfang. Nämlich, er wurde geschaffen vom Vater Jehova als erste Schöpfung. Dem widersprechen wir in aller Klarheit. Der Begriff der Sohn Gottes zeigt nicht, dass er vom Vater zu einem Zeitpunkt gezeugt wurde, sondern dass er als Sohn Gottes dasselbe Wesen hat, dasselbe göttliche Wesen wie der Vater. Wenn der Vater Gott ist, dann hat auch der Sohn das gleiche Wesen. Und die Juden von damals, die wussten ganz eindeutig, wenn der Herr Jesus Christus sagt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott zum Vater hat, dann war ihnen klar, welchen Anspruch er damit für sich beanspruchte. Wir lesen dafür in Johannes 5, Vers 18. Da heißt es nämlich, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich macht. Sie haben verstanden, welchen Anspruch dieser Titel Sohn Gottes bedeutet. Und außerdem, um nochmal zu dem Argument zurückzukommen, dass Jesus die erste Schöpfung von Jehova sei, das widerspricht die Bibel an anderer Stelle nochmal ganz eindeutig. In Johannes 1, heißt es nämlich, es ist der Anfang, der Johannesprolog. Da können wir die ersten drei Verse lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Es zeigt, dass alles, was jemals ins Dasein gerufen wurde, dass alles, was jemals geschaffen worden ist, durch das Wort Gottes, durch den Sohn Gottes geschaffen wurde. Und der Text würde lügen, wenn der Sohn Gottes, das Wort Gottes, irgendwann geschaffen wurde, weil dann wäre etwas geschaffen worden ohne das Wort Gottes. Aber der Text sagt, und ohne dasselbe ist nicht eines, nicht ein einziges entstanden, was entstanden ist. Unser Vers in Jesaja 9, Vers 5 zeigt uns, ein Kind, ein Mensch, welcher starker Gott genannt wird. Und das ist das, was in Johannes 1, Vers 14 steht. Das Wort, das ewige Wort, wurde Fleisch. Und das ist einfach großartig. Wir sehen in Jesaja 9, Vers 5 beide Wesen des Herrn Jesus Christus. Dass er an einem bestimmten Zeitpunkt als ein Mensch geboren wird, aber auch, dass er von Ewigkeit der Sohn Gottes, Gott selbst ist. Das Kind, wie wir auch heute gehört haben, wurde nach seiner Geburt von den Weisen aus dem Morgenland verehrt. Es wurde angebetet. Der Gottmensch, Jesus Christus. Ja, von ihm lesen wir auch in Jesaja 9. Da heißt es nämlich, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Matthäus 4 bezieht dieses große Licht auf den Herrn Jesus Christus. Und auch in Johannes 1, Vers 9 heißt es, das wahre Licht, welchen jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und daran gedenken wir an dieses Fest, dass das wahrhafte Licht Mensch geworden ist. Und er ist das wahrhafte Licht. Und jedes Licht, was leuchtet, kann nur schwach auf ihn hinweisen, weil er ist vollkommen, sein Licht scheint, ohne gedämpft zu werden. Er ist der Wunderbare. Er hat dieses Leben gelebt, was ohne Sünde war. Nicht im Kleinsten hat er sich vertan. Nicht einen falschen Gedanken hat er gehabt. Er ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gültig ist. Aber das Volk lehnte ihn ab. Das Volk, wo wir hier gerade gelesen haben in Jesaja 9, heißt das Volk in großer Finsternis. Das heißt auch in Johannes 1, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir als Menschen sind selbst die Finsternis. Das Volk damals war auch Finsternis, es war in der Finsternis. Wieso? Dieser vollkommene Gerechte deckt auf und zeigt uns das, was wir Menschen nicht sind. Wir haben heute auch zum Teil von dem Sündenfall gelesen. Und seit dem Sündenfall sind alle Menschen, die von Adam abstammen, und wir, die wir hier alle sitzen, stammen vom Fleische alle von Adam ab, Sünder. Wir sind alle teilhaftig geworden an der sündigen Natur, die durch den Sündenfall auf uns gekommen ist. Und egal, wie sehr wir uns Mühe geben, wird es irgendwann dazu kommen, sehr schnell dazu kommen, dass wir sündigen. Und jede Sünde richtet sich in erster Linie gegen den Schöpfer, gegen Gott. Und weil wir gegen den ewigen Gott sündigen, und es schmerzt Gott ins Herz hinein, wenn der Mensch sündigt, Die Strafe, die es dafür gibt, ist ebenfalls ewig, weil wir gegen den ewigen Gott gesündigt haben. Unsere guten Taten können keineswegs aufwiegen, was wir mit unserer Sünde für Schaden angerichtet haben. Und jeder Mensch wird an seinen Gedanken, an seinen Taten erkennen, dass er ein Sünder ist. Wenn nicht, lese gerne Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, und sag mir, wenn du es gelesen hast, danach, ob du immer noch dich vollkommen für gerecht hältst. Eine Sünde, eine einzige Sünde reicht aus, um vor Gott nicht bestehen zu können. Adam und Eva mussten wegen einer einzigen Sünde die Gegenwart Gottes verlassen. Weil bei Gott gilt Vollkommenheit. Und ein Vergleich mit diesem vollkommenen, gerechten Sohn Gottes zeigt jedem Menschen, jeder Mensch wird von diesem Licht, wenn er in das Licht des Sohnes Gottes gestellt wird, erleuchtet. Weil jeder im Gegensatz dazu Finsternis ist. Wenn du zu Gott in den Himmel kommen möchtest, musst du vollkommen sein. Anders geht es nicht. Und deswegen müsste Gott um seiner Gerechtigkeit willen uns alle auf ewig für unsere Schuld bestrafen. Und keiner, kein einziger könnte ihm sagen, was machst du da? Er wäre vollkommen gerecht, wenn er das tun würde. Aber das hat er nicht getan. Er hat es nicht getan. Er hat seinen Sohn gesandt. Der herrliche Sohn Gottes hat sich entäußert, hat sich erniedrigt, um uns zu retten. Wir lesen einen letzten Text aus Jesaja 50. Jesaja 50, die Verse 10 bis 11. Dort heißt es: Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Habt aber Acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet, geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Dies widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr am Ort der Qual liegen müsst. Wenn du erkennst, dass du in der Finsternis bist, dass du ein hilfloser Sünder bist, dass dir selbst von dir selbst aus kein Licht scheint, dann vertraue auf den Namen Gottes, auf den Namen, von dem wir heute geredet haben, von dem Namen Jesus, dass er das ist, was die Schrift von ihm sagt, was wir heute aus der Schrift gehört haben, dass er Mensch geworden ist, um das Leben zu leben, wozu wir nicht fähig sind, dass er Mensch geworden ist, um an anderer Stelle stellvertretend zu leiden, für Menschen, als Mensch, für Mensch. Für Menschen hat er gelitten. Aber auch, dass er Gott ist, der die ewige Strafe für uns tragen kann, die wir uns selbst eingebrockt haben. Weil er selbst ewig ist, kann er auch für alle sterben, kann er für mehrere Menschen sterben und nicht nur für einen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es ist die einzige Lösung des Problems, was wir Menschen haben. Aber wenn du erkennst, und ich hoffe, die wir hier sitzen, haben das alle erkannt und das bekannt, dass wir auf den Namen des Herrn vertrauen, dass er, der Herr Jesus Christus, deine Sünde getragen hat und dich erretten kann. Bekenne ihm deine Schuld. Bekenne, dass du in der Finsternis wandelst und dass dir selbst kein Licht scheint. Wenn du dem Kreuz recht gibst und ihm glaubst, dann nimmt dir der Herr Jesus Christus deine Schuld hinweg, wenn du auf ihn dein Vertrauen setzt. Und dir wird durch diesen Glauben, er nimmt deine Schuld hinweg, und durch den Glauben an seinen Opfertod, wird dir seine vollkommene Gerechtigkeit hinzugerechnet, als ob du ja diese Gerechtigkeit hättest. Und er nimmt deine Schuld und bezahlt für sie. Das ist der einzige Weg, es ist der einzige Name, der den Menschen gegeben ist. Nicht Buddha, nicht Allah, sondern Jesus Christus. Das ist die ganz klare Botschaft. Aber wehe denen, die, obwohl sie merken, dass sie Finsternis sind, dass sie in der Finsternis wandeln, ihr eigenes Feuer anzünden, wie der Text es sagt, die ihre eigene Gerechtigkeit, ihr eigenes Licht probieren aufzurichten und diese probieren mit feurigen Pfeilen zu verteidigen. Da hört man Aussagen wie, ich komme in den Himmel, wenn denn einer, dann ich. Ich habe mein Leben lang das Gute getan. Ich war doch immer der Benachteiligte gewesen. Ich schaffe das selbst. Ich mache das jetzt. Und das hat Kai auch gestern treffend gesagt. Es ist schlussendlich Religion. Die Religionen zeigen, probieren den Menschen zu zeigen, wie sie selbst vor Gott gerecht sein können. Aber das ist ein Trugschluss. Nur das biblische Christentum zeigt uns, wie sich Gott selbst über uns erbarmt und hinabkommt und dieses Werk tut, wozu wir alle nicht fähig sind. Er hat es getan. Die Religionen haben das alles, in so unterschiedlich sie auch sein mögen, das gemeinsam. Wie werde ich selbst gerecht vor Gott? Das biblische Christentum antwortet, die Gerechtigkeit ist der Herr Jesus Christus. Er allein ist die Seligkeit. Die Leute, die sowas sagen, die Religion, die sowas sagen, verstehen nicht den Maßstab. Sie verstehen die Heiligkeit Gottes nicht. Er fordert Vollkommenheit. Diese gehen ein in ihr eigenes Feuer, sagt der Text. Sie werden nach ihren Werken gerichtet werden und das bringt für sie Qualen. Sie müssen an den Ort, in den Ort der Qualen gehen, denn ihre Gerechtigkeit, die sie denken zu haben, die Selbstgerechtigkeit, reicht nicht an die vollkommene Gerechtigkeit heran. Es gibt Unterschiede bei den Menschen natürlich, aber gemeinsam haben wir alle, dass wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Die Sünde muss an ihnen gerichtet werden. Die Antwort ist, wir selbst können nichts machen, außer auf das Vertrauen, was der Herr Jesus ist und was er für uns getan hat. Dass wir auf seinen Namen, auf den Namen Jesus vertrauen. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Vertraue auf ihn und du wirst nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern du wirst das Licht des Lebens haben. Und dir wird, wie Jakob nach dem Kampf, die Sonne aufgehen. Lasst uns noch zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus, für dein Wesen. Danke, dass du der Sohn Gottes von Ewigkeit her bist. Und dass du, ja, dich entäußert hast, dass du dich erniedrigt hast, dass du auch vollkommener Mensch geworden bist vor circa 2000 Jahren. Danke, Herr. Lass noch viele Menschen dein Wesen verstehen. Verstehen, warum du in diese Welt gekommen bist und verstehen, dass sie in der Finsternis sind und dass sie dein vollkommenes Licht brauchen. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir, die wir auch einst Finsternis waren, Gottlose waren, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass du in unser Licht geleuchtet hast, in unser Leben geleuchtet hast und dass wir das vollkommene Licht, die vollkommene Seligkeit, den Herrn Jesus Christus erkennen dürfen. Danke für deine unfassbare Gnade. Amen.